Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts an einem Dienstag, weil wir haben es ja angekündigt. Habe ich letzte Woche auch schon gesagt, dass wir es angekündigt haben. Ich sage es aber wieder, wir halten uns so ein bisschen an den Rhythmus der Finals und verschieben deshalb, weil wir gedacht haben, dann irgendwann Mittwoch reden über das Spiel von Montag auf Dienstag, wenn das Spiel vom Donnerstag schon ansteht, macht alles, ergibt alles, überhaupt keinen Sinn. Und deshalb sitzt er mir jetzt wieder gegenüber, der heute, wie ich gerade erfahren habe, völlig unausgeschlafen, ne?
Ole Frags.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, du bist zwar nicht ausgeschlafen, aber ich habe gute Nachrichten.
Du auch nicht?
Wenn das für dich gute Nachrichten wären, ja. könnte ich schon mal, wobei heute, nachdem letzte Nacht sehr, sehr kurz war, aber und unser Sohn sehr früh aufgewacht ist, heute hat er ein bisschen länger gepennt. Nein, aber ich habe in weiser Voraussicht damals noch und einfach, weißt du, weil ich auch immer dann halt an dich denke, habe ich dir ein bisschen Land auf Wiggins Island reserviert.
Das ist tatsächlich nett. Ich hatte kurz jetzt drauf spekuliert, dass du vielleicht jetzt ein Paket mit Faxe und einer Flasche Wein irgendwie auf den Weg geschickt hast.
Bitte. Also komm. Also zu viel darfst du mir auch nicht zutrauen.
Es gibt Tage, an denen braucht man Pick-me-up.
Ja, das stimmt. Aber ich dachte, das wäre schon. Ne?
Ich meine, du dachtest, das wäre dadurch erledigt, dass ich quasi ein Quadratzentimeter auf Wiggins Island habe.
Nein, pass auf, weil wir sind ja dann Nachbarn. Ich habe das natürlich schon so arrangiert, dass wir dann auch nebeneinander sind. Und dann könnte ich es dir einfach rüberbringen, das Faxe, weißt du? Das ist dann einfacher.
Okay.
Als jetzt irgendwie von...
Also du willst Porto sparen, ja. Letztendlich.
Ja, da kommt... Kommt der Schwabe durch manchmal, ja, weißt du?
Ja. Genau. Naja, manchmal können Leute nicht aus ihrer Haut.
Ist
schon okay.
Ja, es ist manchmal schwierig. Aber ich verspreche dir, das Geile, wie oft hatten wir dieses Gespräch schon? Ich verspreche dir,
Dose haben.
Es ist auch von deiner Seite, es ist auch absolut legitim. Ja. Es spricht halt absolut gegen mich, dass wir dieses Gespräch immer noch führen müssen. Das ist halt, glaube ich, der Punkt.
Das war's dran.
Es ist was dran, aber wir bekommen das hin. Also ich, du hast ja eigentlich gar keinen Beitrag zu leisten, außer dann das Paket zu öffnen.
Außer ständig darauf hinzuweisen,
genau, das ist gut. Soll heute aber weder um nicht eingelöste Bierwetten gehen, noch um meine architektonischen Vorhaben auf Wiggins Island. Es geht aber um Andrew Wiggins natürlich, weil wir sprechen natürlich über Spiel 5 der Finals und man kann, wie es eigentlich auch schon in Spiel 4 der Fall war, da war der Kollege Curry noch ein bisschen... Hat noch ein bisschen heller gestrahlt, aber da haben wir auch schon viel über Andrew Wiggins gesprochen. Jetzt, ja gut, ich meine, ich glaube, Curry ist einfach bis jetzt zu gut gewesen, aber wäre Curry nicht, würden wir langsam drüber sprechen, ob nicht eventuell Andrew Wiggins Finals MVP werden müsste. Und das war ja meine große Hoffnung
eigentlich. Wäre Curry nicht, wäre die Serie aber auch nach 4 Spielen beendet gewesen.
Auch ein Punkt, richtig, ja. Von daher ist ja richtig, dass wir über Curry als Finals MVP sprechen, sollten die Warriors den Titel gewinnen. Ja. Und vielleicht auch nicht.
Also ja, und ich meine, wenn es zu knapp ist zwischen den beiden, dann gibt es immer noch Iguodala, den man wählen kann. Also
absolut. Weil, ja.
Irgendwie heute versuchen die Rollenspieler sich einfach immer in den Weg zu drängen.
Ja, also Curry hat's einfach schwer. Und ich meine, wir haben ja am Montag, war es am Montag? Nee, am Sonntag haben wir drüber gesprochen, so ob, letzte Woche, sorry, bei mir verschwimmt es gerade auch ein bisschen, aber wir haben auf jeden Fall drüber gesprochen, ob Curry auch für den Fall, dass die Warriors nicht den Titel holen, irgendwie Finals MVP werden könnte. Ich habe damals gesagt, ich glaube, dass Brown und Tatum genug getan haben, beziehungsweise um den Titel zu holen, noch genug tun werden. Ich bin gespannt, ob sie noch mehr tun werden, weil Spiel 5 jetzt war, also es gab eine sehr, sehr gute Tatum-Phase, aber so grundsätzlich, wir sind gerade dann doch so, haben sich doch so ein paar Löcher irgendwie aufgetan und Brown eigentlich bis jetzt fast der Konstantere von beiden gewesen. Aber jetzt auch irgendwie wahrscheinlich so seine schlechteste Finals-Leistung gezeigt irgendwie in Spiel 5.
Er war nicht gut,
genau. Vielleicht kann man es einfach so sagen, ohne irgendwie einen negativen Superlativ bemühen zu müssen. Gibt es dafür einen Ausdruck für einen negativen Superlativ? Wir sind ein bisschen fachfremd unterwegs.
Ich weiß es, ich glaube nicht.
Wir schlagen es mal nach und werden Bericht erstatten. Naja, auf jeden Fall, wie siehst du es mittlerweile so? Ich meine, Curry hatte natürlich auch nicht seine beste Shooting Night, aber
Curry war, finde ich, auch in dem Spiel. Also, ich meine, der Wurf ist nicht reingefallen, aber es war sonst ja eigentlich richtig gut, ne? Also, er hat die Defense oft genug vor ziemlich große Probleme gestellt, hatte absolut ein echt gutes Playmaking-Spiel. Also, ich glaube, 8 Assists und nur ein Ballverlust. Weil Verlust ist ein Wort, das man groß schreiben muss bei dieser Partie, aber nicht bei den Warriors. Und, nicht bei Warriors, nein. Er war ja auch, also ich glaube 0 von 9 von der Dreierlinie, aber die, ja, also aus dem Zweierbereich hat er ja Gefahr ausgestrahlt. Okay. Ne? Seine Cuts waren gut, er hat teilweise dann auch Stepbacks, schwierige Läge getroffen, waren auch mehrere irgendwie Dinger dabei, wo er bei einem anderen Referee vielleicht auch noch ein And-One rauskriegt und so, und dann reden wir halt schon wieder über ein bisschen mehr. Also ich fand auch, also Wiggins war quasi Spieler des Spiels, aber es war jetzt, also gab jetzt keinen Zweifel daran, dass Curry trotzdem der beste und wichtigste Akteur auf dem Feld war, meiner Meinung nach. Und ja, also
Gravity oder was?
Gravity, aber schon auch das, was er irgendwie mit dem Ball in der Hand gemacht hat, finde ich. Also wenn man kann es, also ich meine, ob der Wurf reinfällt, spielt natürlich eine relativ große Rolle am Ende, aber es ist halt nicht das Einzige, was er macht. Und ich fand ihn auch defensiv gut. Ich meine, die Warriors Defense war sowieso einfach extrem stark in dem Spiel. Ja. Und er hat da irgendwie seinen Teil zu beigetragen, war auch in Spiel 4 schon echt ganz gut in der Hinsicht. Und also bisher ist es in der Serie ganz klar eher. Und wir können darüber reden, was passiert, wenn Boston die Serie noch dreht, dann muss halt einer von den beiden oder beide Jays müssen dann noch ziemlich viel machen, um was daran zu ändern. Aber letztendlich, also wir haben ja vor ein paar Tagen auch schon mal darüber geredet. Grundsätzlich finde ich ja nicht, dass der Finals MVP zwingend vom Siegerteam kommen muss, weil es gibt halt manchmal eine Serie, wo der beste Spieler und der am meisten macht und der irgendwie die schwierigste Aufgabe hat und vielleicht auch einfach am meisten abliefert, einfach bei dem Team spielt, das verliert. Und ich finde, das könnte man dann würdigen, da das aber traditionell nicht so gemacht wird. Und es in diesem Fall, also in diesem Fall wäre es halt, wenn Curry das bekommen würde, obwohl die Warriors verlieren, dann wäre es halt so eine komische Überkorrektur. Und das ist dann auch aber wieder so ein bisschen albern. Und letztendlich spielt es eh nicht die ganz große Rolle. Es wird so sein, wenn die Warriors das Ding gewinnen, dann wird er Finals MVP, wenn sie es doch nicht mehr gewinnen, dann muss irgendwas einigermaßen Verrücktes auf Seiten der Celtics noch passieren und dann hat jemand sich vielleicht auch den Award verdient. Also, mal gucken.
Ich bin sehr gespannt, weshalb du so pessimistisch bist, beziehungsweise, also mal abgesehen davon, dass es 2-3 steht und im nächsten Spiel alles vorbei sein kann, aber was da noch so kommt. Ganz kurz, bevor wir aber einsteigen, zwei Sachen. Einerseits, wo wir gesprochen haben über unsere Finals MVP Geschichten und Gedanken. Patreon.com/Korbjäger-Podcast, Korbjäger mit.
Ah,
vollkommen richtig. Da könnt ihr uns unterstützen mit monatlichen Beiträgen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und dafür gibt es eben extra Folgen. Zu den Finals haben wir zu jedem Spiel da was aufgenommen. Heute kommt die Folge auf dem normalen Feed, weil wir jetzt in Richtung große Entscheidung uns bewegen. Deshalb haben wir gedacht,
weil wir einfach solide Dudes sind.
Und weil wir absolut solide Dudes sind. Genau. Meistens zumindest. Außer wenn es darum geht, Bier vom Süden in den Norden zu schicken. Dann.
Und Wein.
Hm? Und Wein. Ja. So muss das sein. Ja, genau. Auf jeden Fall schaut da gerne mal vorbei. Und das andere, der Vollständigkeit halber, es ist wieder eine Coaching-Stelle besetzt worden, die Charlotte Hornets. Kenny Atkinson. Finden wir das gut, Herr Freaks? Finden wir das interessant?
Interessant, ja. Ich finde, Kenny Atkinson ist definitiv ein guter Coach, der auch irgendwie einen Platz in der Liga, also auch als Head Coach, wieder verdient hat. Momentan sitzt er auch noch auf der Bank bei den Warriors.
Zu tun gerade noch,
ja. Die haben jetzt während diesem Run zwei ihrer Top-Dogs verloren. Mike Brown ist auch zu den Kings und so. Aber interessant finde ich nur, dass James Borrego ja eigentlich auch jemand ist, der ein ziemlich aktiver Coach ist, der irgendwie für klare Ideen steht und auch dafür stand, also für mich jedenfalls, Leute zu entwickeln, zu fördern und auch zu fordern. Und ich glaube, Atkinson ist auch jemand, der das tut. Und da ist halt so die Frage, ist der Mix, den die Hornets haben, kommt ihm das entgegen? Passt er da so richtig gut hin? Hat er da die richtigen Ideen, um vielleicht auch LaMelo dazu zu kriegen, Defense zu spielen und solche Sachen? Oder wird es auf Dauer halt für ihn auch schwierig? Aber ich meine, ich glaube, grundsätzlich könnte es schon passen. Von daher erstmal nicht schlecht, oder was meinst du? Also ich fand halt grundsätzlich, dass Borrego ein guter Coach war, deswegen war ich eigentlich nicht so ein Fan davon, dass sie ihn entlassen haben, aber
das war die letzten Jahre. Atkinson
ist auf jeden Fall nicht das Schlechteste.
Ja, denke ich auch. Also grundsätzlich ist für mich halt Atkinson war ja auch so ein bisschen, also eigentlich meine Hoffnung, dass die Bulls sich Atkinson holen, als ich gehört habe, dass er bei den Nets gehen muss. Aber deshalb grundsätzlich glaube ich, wie du sagst, also er hat ja in Brooklyn schon bewiesen, pre-Kyrie und pre-Durant, dass er mit einem jungen Team schon einiges anfangen kann und diesem jungen Team vielleicht auch irgendwie eine Identität geben kann, innerhalb derer oder mit deren Hilfe die einzelnen Spieler so als Ganzes vielleicht auch ein bisschen über ihrem eigentlichen Niveau irgendwie spielen können. Also ich meine, das war ja eigentlich so ein bisschen diese letzte Brooklyn-Saison halt mit Russell, mit Dinwiddie, mit Allen und allen. Das hat ja mega Spaß gemacht. Also waren sie eigentlich so ein bisschen so das ja. It-Team der Liga einfach, weil sie eine coole Art gehabt haben, Basketball zu spielen, weil sie halt irgendwie so ein bisschen diese Underdog-Mentalität hatten. Bin ich jetzt gespannt, wie das in Charlotte geht. Bei Borrego ist vielleicht einfach das Ding, du hast jetzt halt irgendwie, ja, keine Ahnung, ich glaube, letzte Saison haben sie vielleicht ein bisschen mehr gezeigt, als man erwartet hatte. Diese Saison waren die Erwartungen jetzt ein bisschen höher und im Endeffekt war das Ergebnis halt relativ ähnlich. Und vielleicht kommst du halt dann zu dem Schluss, okay, so der Schritt, den wir uns irgendwie erhofft haben, der Schritt, den wir uns vielleicht auch erwarten, weil wir ein junges Team haben und junge Teams entwickeln sich ja im Optimalfall irgendwie nach vorne. Der Schritt kam jetzt nicht so, beziehungsweise er kam immer mal wieder, aber halt nicht konstant. Und dann hast du dann Fragen, was den Coach angeht, weiß ich nicht. Also das muss auch gestehen, ich gucke jetzt nicht regelmäßig Hornets oder habe jetzt die letzten zwei, also immer mal
ja,
wieder.
Ich finde, sie waren so ein krasses Rauf- und Runter-Team. Und also sie hatten ja richtig starke Phasen teilweise. Sie hatten auch Phasen, in denen halt gar nichts ging. Über die Saison gesehen waren sie eins der besten Offensivteams und auch richtig explosiv in der Hinsicht. Defensiv waren sie halt katastrophal. Ist natürlich auch ein relativ großes Problem, wenn so dein klassischer Two-Way-Wing Gordon Hayward irgendwie einen Großteil der Zeit verletzt ist. So, wer hätte das jemals kommen sehen, dass das passieren könnte? Und dein junger Franchise-Player halt auch noch krasse Aufs und Abs hat und so und du keine Rim-Protection hast. Ne? Ist halt schwer darum, eine gute Defense zu basteln. Ist halt immer so ein bisschen die Frage, ist das jetzt die Schuld vom Coach? Ist das mehr die Schuld vom Front Office? Aber ja, im Endeffekt bin ich auch gespannt, ob sie, also für mich hätten sie weniger als einen neuen Coach, hätten sie einen neuen Center gebraucht in der Offseason. Im Idealfall machen sie beides. Und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt.
Ja, absolut. Und ich meine, man kann dann sicherlich auch argumentieren, dass es vielleicht nett gewesen wäre für Borrego, noch eine Chance zu erhalten mit einem etwas vollständigeren Roster, weil die Center-Thematik zieht sich eigentlich auch schon länger irgendwie durch. Ja. Von daher, keine Ahnung, ja, ist immer schwer einzuschätzen. Aber ja, wie gesagt, Atkinson hat sich irgendwie, finde ich, durch seine Zeit in Brooklyn auf jeden Fall auch wieder eine Head-Coaching-Chance verdient, einfach weil er da echt einen guten Job gemacht hatte, fand ich. Und ja, damit zu den Finals.
Gehen wir zu den Finals. Ich glaube, heute brauche ich keinen Jamaica Green Talk, das können wir irgendwann.
Ja, stimmt, der Vorschlag wurde getradet zu OKC. Es waren Picks involviert, natürlich auf Deutsch.
Die Nuggets haben jetzt den Nummer 30 Pick.
Ja, und haben aber irgendwie auch einen Pick, einen zukünftigen First-Rounder.
27er.
Ein OKC
geht hat immer noch 8 Millionen Picks.
Genau.
Und wird OKC Jamaica sowieso Green wahrscheinlich Zukunft weiter verscherbeln.
Glaubst du eigentlich, OKC so in 5 Jahren holt sich OKC in jedem Trade auch noch Future First, dass eigentlich immer so ein, dass OKC das klassische Versprechen an die Zukunft bleibt? Oder ich bin gespannt, wann der Switch kommt sozusagen.
Ich glaube, im Endeffekt ist es so, die müssen einmal das Große losziehen. Das ist in diesen Rebuilds immer so. Die werden einmal wahrscheinlich den Nummer 1 Pick haben und im Idealfall kriegen sie dann ihre Version von Tim Duncan und wem auch immer. Und dann ist so eine Tanking-Phase auch relativ schnell vorbei, glaube ich, weil dann bist du halt relativ schnell gut und sie haben ja auch jetzt schon ein paar gute Spieler. Es ist halt einfach nur, es passt halt noch nicht so zusammen, wie es zusammenpassen könnte, aber eigentlich entsteht da ja im Prinzip schon so ein Gerüst. Sie brauchen jetzt halt einfach nur so das krasse Top-Level-Talent. Vielleicht kriegen sie es auch schon in diesem Draft. Vielleicht dauert es aber auch noch länger.
Ja, wir beobachten das und steigen jetzt ein mit der Frage, weil wir haben ja auch so ein bisschen.
Vielleicht kriegen sie an Nummer 1 auch jemanden wie Andrew Wiggins.
Ja. Ich meine, die Cavs hätten ihren zukünftigen Franchise-Player damals schon haben können, wenn sie nicht weggetradet hätten. Und egal, ich glaube, da kriege ich keine gute Kurve mehr bei dem Ansatz. Auf jeden Fall, die Frage, die ich mir so ein bisschen gestellt habe, auch nachdem wir haben ja am Sonntag auch so ein bisschen drüber gesprochen, ja, ob das so ein bisschen per Design ist, wie die Celtics Curry verteidigen, auch so ein bisschen mit Blick auf die ersten Runden, abgesehen von Durant, aber dass sie Giannis haben machen lassen, dass sie auch Butler so ein bisschen haben machen lassen, also machen lassen in Anführungszeichen, aber dass sie halt gesagt haben, okay, dass es schon so ein bisschen so in Anschein hatte, die anderen sollen uns ein bisschen schlagen und dass sie vielleicht dann bei Curry auch so grundsätzlich mal den, ich meine zum Beispiel Stichwort Drop Coverage, dass es dann ja, dass die Celtics auch wissen, dass es nicht die beste Art ist zu verteidigen, dass sie es vielleicht sicherlich auch in der Drop nicht optimal gemacht haben, aber dass es halt am Ende, ja, dass sie damit leben konnten, solange Curry halt nicht für 43 Punkte explodiert und halt sie dann quasi so ein bisschen abschießt, in Anführungszeichen. Jetzt ist mir aber mit Blick darauf, sie haben ja schon ein bisschen was angepasst, fand ich jetzt in dem Spiel, aber hätten wir wirklich gedacht, also auch nachdem wir darüber gesprochen haben, dass Curry nicht so wahnsinnig viel offensive Unterstützung hatte, dass alles ein bisschen streaky ist bei den Warriors, hätten wir gedacht, dass die Warriors ein feines Spiel gegen diese Celtics gewinnen, in dem Curry nicht einen einzigen Dreier trifft. Also es ist wirklich, das, weil, ne? Zum ersten Mal seit über 200 Spielen übrigens kein Dreier getroffen.
In der Playoff-Karriere noch nie, vor allem auch. Ja. Das war ja auch abgefahren. Nee, also nicht diese Warriors irgendwie.
Ja.
Das hat mich schon überrascht. So von vor ein paar Jahren, auch so die 2015er-Version vielleicht, da hätte man noch eher gedacht, okay, das kann im Zweifel wahrscheinlich schon mal passieren. Also einfach, weil Clay damals ja auch ein besserer Spieler war, weil auch Draymond Green früher mal ein Scoring-Threat war. Das kann man sich zwar mittlerweile kaum noch vorstellen, aber der hat ja auch mal 30 Punkte in einem Finals-Spiel gemacht und so. Und da wäre es auch schon unwahrscheinlich gewesen. Jetzt ist es eigentlich relativ schockierend, wenn man ehrlich ist. Aber ja, es ist ja auch nicht so. Also das finde ich halt so krass. Es ist ja nicht so, dass die Warriors jetzt, also die anderen, ein Feuerwerk abgebrannt hätten. Ne? Also Clay hat Dreier getroffen, aber sonst hat ja irgendwie kaum jemand einen Dreier getroffen. Auch Wiggins, der beste, also der irgendwie Spieler des Spiels war, hat 0 von 6 Dreier getroffen. Mhm. Das war jetzt nicht so doll. Poole hat irgendwie 14 Punkte in 14 Minuten gemacht. Gut, ne? Es ist auch gut, dass Jordan Poole einfach Lucky Shots raushaut.
Der obligatorische Buzzerbeater zum Viertelende war dabei.
Das ist echt so krass. Ne? Also da denke ich auch so aus Celtics Perspektive, du hast eigentlich gerade ja ein überragendes drittes Viertel gespielt. Mhm. Und dann dieser Lappen haut dir dann am Ende nochmal dieses Ding rein. Du weißt doch, okay, es ist wahrscheinlich nicht unser Jahr, es ist wahrscheinlich nicht unsere Serie. Soll's gehen in die G-League, kein Bock mehr. Es reicht.
Das ist ein bisschen der Moment, in dem du ins Grübeln kommst wahrscheinlich.
Ja. Und der dann so denkt, und gleichzeitig dachte ich mir, also ich weiß gar nicht mehr, ob das Spiel 1 war oder Spiel 3, aber wo auch am Ende des dritten Viertels Iguodala irgendwie so ein Dreier getroffen hat, wo man auch dachte, okay, wenn Iguodala so ein Dreier trifft, dann läuft es heute wahrscheinlich einfach nicht. Mhm. Oder lief es trotzdem. Ich glaube, das war Spiel 1 sogar. Naja, egal. Jedenfalls, es ist nicht so, dass die Warriors irgendwie ein Offensivfeuerwerk abgebrannt hatten. Also die Warriors, die nicht Steph waren. Sie hatten über das Spiel ein Offensivrating von 106. Das ist eigentlich ziemlich schlecht, nüchtern betrachtet. Aber es hat halt gereicht, weil ja das andere Team halt auch Punkte machen muss. Und das war halt ein noch größeres Problem. Also die Warriors haben halt offensiv irgendwie genug gemacht und ihre Defense war saugut und hat ihnen letztendlich das Spiel dann fast noch ein bisschen mehr gewonnen als die Hilfe, würde ich mal sagen.
Wobei
das ist auch schwierig, das sozusagen. Letztendlich hat ja alles miteinander zu tun, aber du weißt, was ich meine. Die Defense war am Ende, glaube ich, sogar fast noch wichtiger wahrscheinlich.
Ja, zumal, wenn du die Offense anschauen, also zum Beispiel, du hast ja gesagt, Steph auch nur ein Turnover, also dass sie sich wenige Turnover geleistet haben, Boston damit halt irgendwie.
Boston hatte dreimal so viele Turnover wie Golden State. Und Golden State ist traditionell das Turnover-Team.
Ja, genau. Vielleicht müssen wir auch das hinterfragen. Genau. Vielleicht müssen wir auch das mittlerweile hinterfragen, so wie wir ja irgendwann auch hinterfragen mussten, ob die Celtics wirklich keinen Dreier treffen können oder ob das nur irgendwie so ein Mythos ist. Aber dass halt die Offense so gut mit dem Ball umgegangen ist, hat natürlich auch den Celtics insofern schon mal das Spiel ein bisschen schwerer gemacht, weil sie halt seltener ins Laufen gekommen sind und halt seltener mal irgendwie downhill gehen konnten. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein Faktor. Aber wie du sagst, ich meine, die Defense, da ist vielleicht auch so ein Ding. Nächste Frage, ich meine, wie sehr verändert die Rückkehr des Clay Fender die Balance der Serie? Weil ich finde schon irgendwie, dass Clay Thompson mittlerweile, also wir haben es ja schon nach Spiel 4 gesagt, dass er am Ende gegen Jalen Brown richtig gut aussah.
Ja.
Und auch jetzt wieder, Draymond muss nicht mehr unbedingt Brown verteidigen. Also er hat ihn teilweise verteidigt, nach Switch natürlich sowieso. Trotzdem gibt es halt wieder so ein bisschen mehr Möglichkeiten, Draymond wieder mehr als Roamer spielen zu lassen. Brown kann es nicht sofort bestrafen. Ich weiß nicht, was mit Clay passiert ist, aber ich finde, er hat wieder so diese bisschen physische Defense, die er früher so gern gespielt hat, zumindest phasenweise, wo er so ein bisschen, also nah am Gegner dran ist und ihn halt so ein bisschen gerade so viel berührt, dass es kein Foul ist, zumindest nicht bei jedem, und ihm damit so ein bisschen irgendwie den Rhythmus nimmt. Also das finde ich eine ganz interessante Entwicklung, weil du jetzt halt, nicht, dass Clay ist plötzlich wieder da, aber irgendwie sieht es ein bisschen anders aus, oder habe ich es falsch wahrgenommen so?
Nee, finde ich auch. Also ich finde auch, dass das eine sehr große Rolle dabei spielt, wie die Warriors halt vor allem Small Ball spielen können, weil Clay irgendwie wirkt, als könnte er physisch einfach wieder besser standhalten. Also ich meine, er ist ja teilweise nominell dann der Vierer, neben Draymond auf der Fünf. Ich meine, meistens ist dann Payton auch noch drauf und Payton spielt ja irgendwie seine eigene Position, das ist ja eh weird. Ja. Aber ich habe mich auch gefragt, woran das liegen kann, ob das vielleicht irgendwie bei Thompson so ein Ding ist, dass eigentlich physisch alles okay war, aber es halt vom Kopf her so ein bisschen Klick machen musste und er sich so ein bisschen an den Rhythmus und das Tempo und diese ganze Dynamik von Playoffs und dann vor allem Finals irgendwie wieder so ein bisschen gewöhnen musste. Aber ich finde auch, dass es sich über die letzten, ja, eigentlich die letzten anderthalb Spiele so transformiert hat, dass er jetzt einfach defensiv viel besser wird. Also vielleicht versteht er auch die Tendenzen irgendwie noch mehr. Also es ist ja sehr konsequent, dass die Warriors es halt irgendwie schaffen, Tatum und Brown jeweils von der rechten Seite irgendwie fernzuhalten. Gegen Brown ist sowieso auch meistens, also ich meine, er trifft natürlich manchmal auch diese ganz wilden Midrange-Jumper nach 38 Dribblings und so. Gelegentlich geht das ja auch mal, aber meistens ist ja das Beste halt, wenn du ihn davon abhältst, dass er halt irgendwie einigermaßen klare Driving-Lanes zum Korb hat, also einigermaßen, weil er halt einfach so einen krassen ersten Schritt hat und so. Und irgendwie, die Warriors sind halt mittlerweile echt, fühlen sich, glaube ich, ein bisschen wohler damit, ihn ja, davon so ein bisschen abzuhalten und ihm halt irgendwie eine Seite zu geben, aber nicht seine Lieblingsseite, dann halt Hilfe zu schicken. Das ist halt, also was da, finde ich, auch echt eine Rolle spielt, ist, dass mittlerweile fast immer, ja, mindestens zwei Spieler bei den Celtics nicht so richtig als Shooting Threads ernst genommen werden. Also Derrick White ist halt mittlerweile irgendwie wieder, sein Selbstvertrauen ist wieder weg, sein Wurf ist wieder total zögerlich, das heißt, von ihm kannst du absinken, du kannst aushelfen und dann auch wieder hochgehen, aber dadurch kannst du halt irgendwie den Weg gut zumachen für die Celtic Stars und auch, also Horford hat nicht den schnellsten Jumper, deswegen kannst du von ihm auch tendenziell absinken, Grant Williams ist momentan kein Faktor, wird auch dann nicht wirklich in die Offense eingebunden, wenn er von Jordan Poole verteidigt wird und so, das ist halt auch teilweise einfach nicht besonders clever, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass die Warriors irgendwie mit der Zeit immer besser verstehen, wie die Celtics-Offense tickt und was sie gegen die machen müssen, um sie aus deren Komfortzone zu bringen. Und ich glaube, da hat Clay einen großen Einfluss drauf, da hat Payton einen großen Einfluss drauf und auf jeden Fall auch Draymond. Also gerade jetzt, wo er halt wieder ein bisschen mehr abseits des Balles für Chaos sorgen kann. Ist halt trotzdem abgefahren, dass er jetzt im fünften Spiel zum dritten Mal ausgefoult hat, aber ja. Er hat halt trotzdem auf jeden Fall seinen Impact und das ist ja das, was sie irgendwie brauchen. Und also auch nach Spiel 4 gab es ja für seine Leistung immer noch sehr viel Kritik. Aber also ich hatte mir das dann irgendwie auch nochmal in Ruhe angeguckt und im vierten Viertel hat er halt da, wenn er gespielt hat, auch schon einen relativ großen Unterschied gemacht, finde ich. Defensiv und teilweise auch durch sein Playmaking und so. Und das hat sich in dieser Partie jetzt halt fortgesetzt, abgesehen davon, dass er im ersten Viertel gefühlt mehr Punkte gemacht hat als vorher in der gesamten Serie. Also das war ja auch teilweise genau die Aktionen, über die wir gesprochen haben, dieses Fake-Handoff und dann schnell explosiv zum Korb gehen und stopfen. So,
ne? Er hat aber einmal richtig drin gehabt, ne? Also wo er dann auch den offenen Dank hatte dann.
So, genau. So und normalerweise, also Draymond hat ja zwei oder drei davon pro Spiel. Und so die Aggressivität war jetzt halt irgendwie wieder da. Und grundsätzlich wirkte es auf mich einfach so, okay, die Warriors hatten dieses Spiel 4, was sie so ein Stück weit, also nicht geklaut haben, aber wo schon eigentlich schon viel für die Celtics sprach, ne? Und wo halt die Warriors eigentlich so ein bisschen in den Seilen hängen, aber wo sie halt einfach den besten Spieler hatten, der halt durchgedreht ist. Und dann hat es am Ende gereicht. Und ich hatte so das Gefühl, dass das sie irgendwie so ein bisschen, dass das Kräfte freigesetzt hat bei den anderen und dass sie sich jetzt irgendwie, also dass so dieses Selbstverständnis bei ihnen gerade wesentlich mehr da ist, als es bei den Celtics da ist. Und das heißt nicht, dass die Celtics irgendwie schon eliminiert sind oder so. Das kann sich auch immer noch mal drehen. Das hat sich ja für die Celtics in diesen Playoffs eh schon oft genug gedreht. Aber für den Moment wirkt es halt einfach so, finde ich, als wären die Warriors, wüssten einerseits ein bisschen besser, wie sie, wenn es hart auf hart kommt, an Offense kommen. Auch gegen diese komplizierte Defense. Also sie haben ein paar Leute, die eigentlich gute Verteidiger sind, wo sie aber mittlerweile, glaube ich, wissen, wie sie sie attackieren können. Horford wird mittlerweile echt ziemlich regelmäßig attackiert. Das hat vorher in den Playoffs kein Team wirklich geschafft. Die Warriors schaffen das. Teilweise halt auch durch diese durch diese Picks, die halt schon auf Höhe der Mittellinie quasi gestellt werden, wo du dann halt zwei, vier Meter hinter der Dreierlinie, aber trotzdem halt Curry auf Horford hast und da mit der Situation irgendwie erstmal umgehen musst. Ja. Und auch Derek White wurde am Ende attackiert, ne? Und wenn Robert Williams nicht auf dem Court ist, dann wissen sie, okay, wir können zum Korb gehen, da ist keine Rim Protection und so. Ich habe das Gefühl, sie haben da irgendwie für den Moment genug, wo sie denken, okay, das können wir attackieren, das können wir ausnutzen. Und auf der Gegenseite, wir kriegen es zumindest ganz gut hin, die Celtics halt von ihren, also aus ihrer Komfortzone irgendwie rauszubekommen. Deswegen, ja, haben sie irgendwie die Kontrolle für mich dann halt übernommen.
Ja, ich habe auch so das Gefühl, sie wissen so ein bisschen, also Wiggins zum Beispiel war ja genau so ein Punkt, also dass er White immer wieder attackiert hat, dass er immer wieder zum Ring gegangen ist, auch wenn der Dreier nicht gefallen ist. Und umgekehrt wissen sie halt auch so ein bisschen, dass was, also Boston, wie oft Boston halt versucht, über halt auch mehrere Screens hat Curry irgendwie ins Play zu involvieren. Also dieses Matchup-Hunting finde ich schon sehr extrem. Zumal, also auch ganz viel gegen Tatum dann im vierten Viertel, was ja so der Punkt. Und natürlich hat Tatum Vorteile. Die Hilfe von, also A, versucht Curry physisch dagegen zu halten, B, die Hilfe, die dann kommt, macht es Tatum irgendwie schwer, am Ring abzuschließen. Du hast ja auch schon gesagt, dass Tatum auch jetzt nicht der beste Finisher am Ring ist. Das ist immer so ein bisschen... Ja, also irgendwie scheut er ja auch den Kontakt, ne? Also irgendwie, also er
teilweise wirkt so, ja.
Verbiegt sich, oder es wirkt so, er verbiegt sich so ein bisschen. Und dass Golden State aber da eigentlich immer ganz gut Hilfe schickt. Und das war ja auch immer so ein Thema. Und ich meine, dass sie ein Team sind quasi, oder dass die Hilfe extrem wichtig sein wird, gerade wenn halt irgendwie Curry involviert ist oder so. Aber es ist halt dadurch, dass das Boston sich dazu tendiert, sich, wenn es nicht so läuft, dann irgendwie darauf zu verlassen, hat ja irgendwie Golden State auch defensiv irgendwie einen Weg gefunden. Und am Anfang ist es ja oft nicht so. In dem Spiel, finde ich, haben sie am Anfang halt relativ gut verteidigt. Und ich meine, Tatum hat, glaube ich, was habe ich gehört, irgendwie trifft gut 30% seiner Zweier nur bis jetzt in den Finals. Also ich glaube 31% oder so.
Ja, also vor dem Spiel waren es sogar noch weniger. Mittlerweile, also ja, das war jetzt sein erstes Spiel der Serie, wo er 50% aus dem Feld getroffen hat. Der Dreier fällt über die Serie mega gut, also irgendwie 47%, glaube ich.
Ja.
Aber aus dem Zwei-Punkte-Land ist halt fürchterlich. Er steht bei, also besonders in Erinnerung geblieben sind mir die 4 von 20 von außerhalb der Restricted Area von außerhalb der Zone im Zwei-Punkte-Land, also letztendlich die Mitteldistanzwürfe und auch die Floater-Range ist fürchterlich, da habe ich jetzt aber die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber auf jeden Fall, sobald er sich auf den Weg Richtung Korb macht und selbst wenn es nur ein Schritt rein ist, ist es absolut fürchterlich und absolut ineffizient, was da passiert.
Eben, und von daher, ich meine, selbst wenn er gegen Curry spielt, also er hat dann zwar, also er hat vielleicht Vorteile, aber er kann es halt irgendwie, wenn er zieht, und ich will jetzt auch nicht alles schlecht reden, weil er als Playmaker schon auch oft gute Plays dann initiiert hat durch seinen Drive und wenn er dann irgendwie den freien Schützen findet. Wenn aber, wie du sagst, die Schützen entweder offen sind bei Design und dann vielleicht ein bisschen zögern, wie es jetzt White irgendwie gerade tut, oder beziehungsweise die Warriors auch besser sind im Absinken und dann wieder halt rausgehen und zum Closeout rausgehen, dann wird es immer schwerer. Ich meine, Turnover sind ja auch ein Thema bei Tatum. Und ich meine, selbst wenn er über Curry wirft, kann er zwar, und es fällt nicht schlecht, aber es ist halt trotzdem, das über ein ganzes Spiel durchzuhalten, jedes Mal, es ist halt dann, ist halt auch eher die Ausnahme. Also, dass du wirklich dann, ich meine, er hatte ja, wie gesagt, er war ja am Anfang jetzt passiv, relativ, fand ich so, die ersten, also eigentlich bis Ende zweites Viertel.
Nee, er ist passiv gestartet, hat ja auch keinen Wurf
genommen, ist
früh auf die Bank gekommen, hat dann kurz Pause gemacht und dann kam er aber wieder rein und dann hat er auch gleich, glaube ich, 4 von 5 getroffen. Das war noch im ersten Viertel sogar.
Hier. Tatum ging Ende erstes mit mehr Druck, habe ich mir aufgeschrieben. Sorry.
Genau, ging das los.
Genau. Und von daher, ja, es ist keine einfache Situation, glaube ich, für ihn. Und umgekehrt fand ich jetzt auch zum Beispiel Golden State, man hat ja schon so ein bisschen, oder war ja schon so ein bisschen die Thematik, ob Boston Golden State irgendwie anders, oder Curry anders verteidigt irgendwie. Also ob sie ihn quasi, hast ja auch gesagt, ob sie blitzen, ob sie mehr unter Druck setzen. Und ich fand, sie haben ihn irgendwie früher abgeholt quasi, haben schon auch versucht, ihn mehr unter Druck zu setzen, auch so ein bisschen mehr Ball-Denial zu spielen und einfach so ein bisschen zu schauen, dass der Ball auch mal aus seinen Händen kommt. Und ich hatte aber so den Eindruck, dass Golden State das eigentlich ganz, ganz gut angenommen hat und Curry auch so teilweise so ein bisschen aus dem Fokus rausgenommen hat und halt andere versucht hat, initiieren zu lassen. Ich meine, du hast Draymond angesprochen, der auch nach Pick and Roll irgendwie ganz gern, also irgendwie härter abgerollt ist Richtung Ring.
Ja.
Auch mal mit Curry zu, es gab irgendwie auch eine Szene, in der irgendwie Curry und Green parallel Richtung Ring gegangen sind und Curry halt kurz gewartet hat und dann in dem Moment, in dem kurz die Passing Lane offen war, halt Draymond bedient hat. Und irgendwie solche Geschichten, Wiggins eben aggressiver und dass eigentlich im Endeffekt die Warriors so ein bisschen auf das vorbereitet waren, was Boston machen wollte. Aber mal abgesehen davon, dass Currys Reihe nicht gefallen ist. Und halt Curry selber natürlich, wie du sagst, der halt zwar, ich fand, er war extrem aggressiv, also er hat einfach immer wieder den Ring attackiert und immer wieder versucht halt da irgendwie entweder selber abzuschließen oder halt eben seine Gravity zu nutzen, um Mitspieler irgendwie in Szene zu setzen.
Ja. Ja, also ich meine, die Celtics haben auch irgendwie ein bisschen mehr geswitcht und so. Also du hast grundsätzlich irgendwie mehr verschiedene Coverages gesehen, aber also was du meintest, dass die Warriors sich also darauf vorbereitet waren oder beziehungsweise sich schnell darauf einstellen konnten, das ist halt eigentlich auch ihre Offense, ne? Also dieses, ja. Okay, wir haben den besten Shooter aller Zeiten, der ist die ganze Zeit in Bewegung, alle Leute haben tierisch Angst vor dem. Der zieht sehr viel Aufmerksamkeit, wenn der den Ball abgibt und das macht er schnell, also er ist ja willig da drin, das ist ja nicht, ja. Der hält den Ball ja nie zu lange, sondern meistens spielt er ihn ab, manchmal spielt er ihn nicht so genau ab, aber in diesem Spiel halt schon. Und dann haben wir eine Überzahlsituation und dann machen wir schnell was draus. Das ist ja eigentlich genau das, was sie wollen. Und das ist ja auch irgendwie dieses Dilemma, was die Celtics halt hatten in dieser Serie und was halt jedes Team hat, was gegen die Warriors spielt. Willst du sagen, okay, wir versuchen Curry so zu verteidigen wie einen normalen Spieler und riskieren dadurch, dass er uns eigentlich in jedem Spiel 10-3 um die Ohren haut? Oder versuchen wir alles Menschenmögliche, damit er nicht den Ball in der Hand hat und geben dadurch aber dem anderen Team 4-3 Situationen, teilweise auch mal 4-2 in ganz extremen Fällen und schauen, was passiert. Und die Celtics waren über die ersten 4 Spiele mehr bei diesem, okay, lass ihn uns schlagen. Ja. Und eigentlich finde ich das, glaube ich, auch den besseren Ansatz. Ich meine, wir haben ja nach Spiel 4 auch drüber geredet. Ich kann das eigentlich nicht verteufeln, weil meistens ist es so, dass ein Spieler alleine ein gutes Team nicht unbedingt schlagen kann. Also nicht über eine Serie. Ja. In einzelnen Spielen natürlich schon, aber selten über eine ganze Serie. Und auch in Spiel 4 war es am Ende halt die Offense, die das Problem war, nicht die Defense. Und in diesem Spiel war das meiner Meinung nach auch so. Der Ansatz, ich meine, hier ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen Shooting Luck, ne? Die Dreier, die Curry genommen hat, in einem normalen Spiel haut er dann vielleicht 3 davon rein oder 4 und dann ist es halt auch wieder eine deutlich bessere Scoring-Leistung. Dann haben wir überhaupt nichts zu mäkeln an dem, was er gemacht hat. Wie gesagt, ich fand es so oder so ein gutes Spiel. Aber das Risiko hast du halt einfach permanent. Und deswegen.
Ja, absolut.
Ja, ja. Also man muss halt irgendwie immer so ein bisschen die Balance finden. In diesem Spiel sind sie vielleicht ein kleines bisschen mehr zu lass die anderen uns schlagen gegangen, aber es war ja trotzdem immer noch viel von dem zu sehen, was sie vorher auch gemacht haben. Ne? Also Drop auch, aber ja, Drop-Defense 3 Meter über der Dreierlinie ist auch
relativ, ne? Ja.
Das ist halt alles irgendwie so ein bisschen Sonderfall, wenn man gegen die Krieger spielt. Aber ich kann das nur immer wieder betonen. Ich finde, die Defense war insgesamt gut genug. Also gut genug, um so ein Spiel zu gewinnen. Und wenn du nicht 18 Mal den Ball herschenkst und dem gegnerischen Team dadurch halt Möglichkeiten gibst, gegen dich zu rennen und leichte Punkte zu bekommen, weil im Halbfeld ist fast nichts leicht gegen die Celtics, weil sie defensiv einfach so gut sind. Aber im Halbfeld kann, also in Transition kann es halt immer mal wieder anders aussehen. Und in diesem Spiel wieder. Die Warriors hatten 22 Punkte nach Turnover. Das ist ein sehr großer Unterschied, ne? Und die Celtics, ja, haben nicht nur den Ball hergeschmissen, sie haben halt auch sonst noch so ein paar dämliche Fehler gemacht, ne? So im vierten Viertel war die Offense dann häufig auch, selbst wenn man nicht das Matchup bekommen hatte, was man wollte, war es dann halt Isolation. Tatum dribbelt auf der Höhe der Freiwurflinie, hat Wiggins gegen sich, geht dann irgendwann zum schwierigen Turnaround hoch, weil um ihn herum sich niemand bewegt, also nichts wirklich offen ist. Und dann Turnaround Fadeaway über Andrew Wiggins nehmen ist auch scheiße. Der Typ ist riesig und mega athletisch und hat lange Arme. Da kamen auch mehrere Airballs bei rum, weil da hast du dann am Ende auch gesehen, okay, die wirken auch ziemlich platt. Also es ist irgendwie nicht mehr der Lift da, den man haben sollte. Aber es ist halt auch einfach so eine Art von Offense, wo du halt die Vorteile, die du haben könntest, überhaupt nicht ausspielst. Und wir haben nach Spiel 4 auch schon drüber gesprochen, dass sie es irgendwie nicht geschafft haben, Tatum oder Brown den Ball so in Bewegung zu geben, sondern dass es halt immer so ein Stehen ist. Und dann mach mal irgendwas. Das ist halt manchmal auch so ein bisschen die Gefahr, wenn man halt permanent diese Matchups sucht. Und dann habe ich irgendwann das, was ich haben will, aber dann sind auch schon, keine Ahnung, 16 Sekunden von der Uhr runter und ich muss jetzt relativ schnell irgendwas finden und wenn ich nichts finde, dann muss ich halt irgendeinen Notwurf nehmen und das ist meine Offense. Das kann in einzelnen Possessions mal funktionieren, aber es kann nicht deine Offense für ein Viertel sein. Und die Celtics gehen am Ende von Spielen leider manchmal ein bisschen zu sehr dazu über, dass das ihre Offense ist. Und dann, ja, gewinnst du halt nichts.
Kannst du dir das irgendwie erklären? Weil du hast ja auch schon angesprochen, das dritte Viertel war extrem gut. Und da haben sie auch einen riesen Turnaround von, glaube ich, 19 Punkten haben sie hinbekommen, haben hinten gut verteidigt und halt vorne viel. Ich meine, gut, sie haben auch extrem schlecht angefangen. Also ich glaube, in der ersten Halbzeit, was waren es, 39 Punkte nur gemacht, 12 Dreier in Folge nicht getroffen und dann haben sie erstmal so 8 Dreier in Folge dann getroffen. Also es hat natürlich auch funktioniert. Aber woran machst du fest oder was ändert sich denn dann plötzlich? Dass du von, okay, auf einmal funktioniert irgendwie alles und jetzt funktioniert dir gar nichts mehr. Und wie viel ist dann Anteil an wie viel Anteil daran hat die Warriors Defense dann auch für dich?
Ist schwer zu sagen. Also ich hatte jetzt gerade in dieser Partie auch manchmal das Gefühl, dass das irgendwie so ein bisschen das mentale Ding irgendwie ist. Also wenn halt dann einzelne Sachen nicht für einen laufen, sei es irgendein Call, sei es, okay, wir haben gerade eigentlich irgendwie Momentum und dann ist Smart gegen Poole und Poole spürt irgendwo einen Lufthauch, geht theatralisch zurück, es gibt einen Offensivfoul, Smart, es geht wieder in die andere Richtung. Und dass man sich halt irgendwie so darauf konzentriert und dann irgendwie viel zu sehr immer damit beschäftigt ist, was gerade gemein ist und was nicht für einen läuft und dann irgendwie so ein bisschen vergisst, warum man gerade eigentlich wieder zurück ins Spiel gekommen ist, also was einem dabei geholfen hat. Und also es gab in dem Spiel ja viele so Backbreaking-Szenen sozusagen, ne? Auch gerade direkt am Anfang vom vierten Viertel, als Curry gar nicht drauf war und die Warriors einfach mal einen 10-0-Lauf hinlegen. Mhm. Das ist ja was, das darf einfach nicht passieren. Und irgendwie habe ich dann bei den Celtics manchmal das Gefühl, dass sie dann relativ schnell denken, jetzt müssen es eigentlich Home-Run-Plays sein. Jetzt müssen wir, also wenn wir 10, mit 10 hinten liegen, dann müssen wir eigentlich mit dem nächsten Wurf am besten 10 Punkte machen. Das muss jetzt alles irgendwie immer so ein großes Ding sein und dass sie halt irgendwie so ein bisschen ihre Grundprinzipien vergessen und irgendwie das vergessen, was sie gerade an den Punkt gebracht haben. Es ist natürlich auch so, dass selbst in den Phasen, wo es offensiv gut läuft, sind sie davon abhängig, dass dann auch Würfe reinfallen, also vom Shotmaking und so, aber weil sie jetzt nicht so diesen dauerhaften, wir kommen immer an die Linie, wenn das der Fall, also wenn es sein muss, wir erarbeiten uns da unsere Punkte. Sie sind ja mehr ein Team, was halt so vom Shooting auch lebt, aber irgendwie wirkt es dann manchmal so, als würde man relativ schnell halt einfach davon so ein bisschen abfallen und so seine Linie verlieren. Ich weiß nicht, warum das dann ja immer wieder der Fall ist, aber es sind halt irgendwie immer wieder so einzelne Szenen und ich finde auch, was sich über die letzten Spiele so gezeigt hat, ist irgendwie, dass Boston zum ersten Mal auf dieser Bühne ist, die Warriors nicht. Mhm. Und dass Boston ja halt einfach so, die Details sitzen nicht so gut. Und also ich weiß nicht, ob das teilweise an der Müdigkeit liegt, ob das teilweise an Nervosität liegt oder was auch immer, aber im vierten Viertel von Spiel 4 kann man sagen, sie haben gechoked, wenn man dieses Wort benutzen will. In diesem Spiel 18 Turnover, 10 Freiwürfe liegen gelassen und sie hatten jetzt nicht irgendwie, sie hatten jetzt nicht irgendwie 100 Stück, sondern sie hatten 31 und davon, also dass Tatum 2 von 6 von der Freiwurflinie hat, das ist halt einfach ein Problem und das sind so Sachen, die sich irgendwie so summieren und auch im vierten Viertel hast du dann teilweise so eigentlich Possessions, wo sie es sauber verteidigen, wo sie wenig erlauben, wo sie also alle, also jeden Off-Ball-Cut irgendwie ausschnüffeln, keinen guten Wurf erlauben, dann ist, also wird am Ende einer genommen, der auch noch gut contestet ist, geht auch nicht rein. Und dann ist da aber Gary Payton und tippt den halt rein. Und dann, ja, okay, hast halt trotzdem wieder 2 Punkte kassiert. Und das also immer wieder und immer wieder. Und irgendwie, es fehlt ja die letzte Aufmerksamkeit zum Detail, um so die gute Arbeit, die man leistet, teilweise dann zum Ende zu bringen. Und also ich kann nicht sagen, woran es liegt. Es ist für mich auch nach wie vor teilweise sehr verwirrend, wie das so abläuft. Aber es ist halt irgendwie so.
Ein wenig Hauch Mystik braucht ja so eine feine Paarung auch. Aber was ich mich zum Beispiel wirklich frage, so ein bisschen auch so mit fortlaufender Serie, nicht, dass die Serie jetzt komplett gekippt ist oder entschieden wäre, aber weil wir, ich komme dann manchmal schon wieder so auf unsere, also auf die Preview zurück. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ob halt die Warriors, die Celtics, bis die Warriors Offense, die Celtics so ein bisschen zermürben können. Und nicht, weil ich jetzt unbedingt sagen will, wir oder ich hatte recht oder was auch immer. Ich denke, frag mich nur, weil jetzt hat man auch so, du hast ja gesehen, es wird nicht ganz zu Ende gespielt. Gab ja auch mal ein Ding, wo Tatum kurz pennt und Peyton dann eigentlich den freien Weg zum Ring hat, also nach Cut, und Tatum dann fault und hat dann irgendwie oder Brown auch den einen oder anderen, die eine oder andere Aufball-Rotation nicht so mitgemacht wie vorher. Und das ist einfach so dieses Ding. Ich meine, je länger so eine Serie dauert, und für die Celtics dauern die Playoffs ja schon wahnsinnig lang, ja. Gerade die beiden vorherigen Runden. Ich meine, dass irgendwann Müdigkeit zum Faktor wird, überrascht mich jetzt nicht, sagen wir es mal so, oder zum Faktor werden kann. Und dann, ja klar, je müder du bist, desto mehr oder desto schwerer fällt es dir auch, dich zu fokussieren komplett. Und wenn du dann noch ein Team hast, das sich halt so viel bewegt und du halt dessen bester Spieler sowieso, wie du sagst, auch permanent in Bewegung ist, den Ball schnell abgibt, du musst zu zweit, zu dritt draufgehen, musst dann aber noch schauen, dass der nächste irgendwie nicht frei ist oder da keiner, und dann hast du noch einen Gary Payton, der permanent irgendwie Richtung Ring cuttet, dann, und dann hast du jetzt noch einen Wiggins in dem Spiel gehabt, der halt irgendwie, wenn er einen Ball hatte, attackiert hat, und dann frage ich mich halt, ob vielleicht Zermürben auch wirklich so ein bisschen so ein Faktor ist, oder ob es vielleicht jetzt, klar, ich meine, jetzt sieht es natürlich so aus, deswegen kann man das jetzt gut irgendwie einflechten, nur halt, ja, ob das irgendwie eine Rolle spielen kann. Weil es ja, ich meine, es ist ja auch irgendwie verständlich, du hast ja auch gesagt, es gab ja auch eine Szene, wo sie echt, war so ein klassisches Warriors-Ding, wo der Ball ist mega gut gelaufen und halt Cut, Pass. Die Celtics haben sensationell verteidigt, also es war kein offener Wurf dabei, und dann am Ende, das hat funktioniert, weil Porter hat dann, aber auch so ein bisschen sinnbildlich, Otto Porter hat den Dreier dann genommen, hat ihn auch getroffen, war aber Shotclock schon ganz knapp abgelaufen. Und das war halt, da hat es mal funktioniert. Das ist aber halt auch irgendwie so, keine Ahnung, so ein paar Millisekunden weniger und es hätte halt nicht funktioniert. Also obwohl sie eigentlich alles richtig gemacht haben, mehr oder weniger. Und dann, ja, es ist halt, ist natürlich irgendwie schon auf Dauer irgendwie, ist es schon extrem einfach. Und ja, wie du sagst, die Warriors sieht so ein bisschen aus, als hätten die in den letzten anderthalb Spielen für sich, ja, vielleicht auch einfach ein Selbstverständnis entdeckt. Sicherlich gibt es da auch noch Feinheiten, die ich jetzt nicht sehe, die den Ausschlag geben. Oder sicherlich gibt es auch noch Anpassungen, die sie vorgenommen haben, die mir jetzt nicht aufgefallen sind. Oder Fehler, die Celtics machen, die mir jetzt nicht aufgefallen sind. Aber halt, wie du sagst, die Warriors sind irgendwie, ja, irgendwie in so einem Wissen der eigenen Stärke, hatte ich so den Eindruck, sind sie ein bisschen aufgetreten. Trotzdem sind sie in Schwierigkeiten gekommen. Also, ja. Da kann man ja auch sagen. Also, und trotzdem hatten die Celtics halt echt eine extrem gute Phase. Und auch in dieser Phase hatte man ja auch mal den Eindruck, okay, vielleicht hat sich das Momentum endgültig gedreht. Also als Smart den Dreier trifft und Horford dann nochmal einen Dreier nachlegt, irgendwie so, okay, weiß ich nicht, geht's jetzt dahin? Und ja gut, dann ist natürlich auch das Ding, dass Clay halt gern mal auch einen zeitlich gut positionierten Dreier Dreier trifft, ne?
Ja, also teilweise hat er sie so ein bisschen mit drin gehalten, auf jeden Fall.
Ja.
Es war, also ich glaube schon auch, dass das ein relativ wichtiger Punkt ist, wenn du halt irgendwie zwei 7-Spiele-Serien gerade hinter dir hast, auch selbst verschuldet, meiner Meinung nach, weil sie beide früher hätten zumachen können und eigentlich seit anderthalb oder zwei Monaten fast die ganze Zeit mit einer 7er-Rotation spielst, wo jetzt irgendwie, also man weiß ja immer nicht, wie denn die genaue Situation ist, aber also Tatum hat ja irgendwie sein Ding mit der Schulter, Williams hat seine Kniegeschichten, Smart hat irgendwas. Und eigentlich die anderen vier wichtigen Rotationsspieler, also Brown wirkt einigermaßen fit und die anderen drei haben Confidence-Issues und tragen im Moment nicht wahnsinnig viel bei, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Also von der Bank kam in diesem Spiel einfach überhaupt nichts. Ich glaube halt, also wenn du dann auf ein Team wie die Warriors triffst, die halt einerseits sich dort ganz gut auskennen und andererseits halt sie ihr einzigartiges System haben, womit du einem permanent auf den Sack gehst, irgendwie du halt irgendwie so die ganze Zeit dranbleiben musst. Ich denke schon auch, also dieser zermürbende Faktor, wie du es nennst, dass das schon echt ein Punkt ist. Einerseits physisch natürlich und deswegen, also die Celtics wirken am Ende von Spielen ja immer so, als könnten sie eigentlich kaum noch laufen. Und andererseits halt auch mental, dass es halt diese Breakdowns gibt, weil wenn du immer über 24 Sekunden halt volle Aufmerksamkeit haben musst, weil du weißt, der kleine Vogel, der wird halt nicht stehen bleiben, wenn er den Ball abgegeben hat, sondern der poppt irgendwo nochmal auf und dann kriegt er den Ball und dann wird er den reinwerfen und dann haben wir 23 Sekunden lang alles richtig gemacht und dann fällt er trotzdem rein und die haben das Maximum, was man in der Possession kriegen kann, 3 Punkte. Dass einen das halt ja auf Dauer schon...
Oder auch mal 7.
Gab's ja auch schon, ne?
Stimmt,
gab's auch schon. So, das kann einem halt auf Dauer dann schon auch ziemlich den Zahn ziehen. Und auch Smart hat zum Beispiel Peyton ein paar Mal verloren, der dann einfach...
Ja, stimmt, der auch out of bounds auch mal, oder? Wenn bei dem einen, als Iguodala dann den Pass spielt und dann kommt. Ja. Ja, Smart sowieso auch so ein bisschen, also du hast ja das Offensiv-Foul da schon angesprochen gegen Poole, aber auch vorher schon, hat sich so ein bisschen auch, ja, emotionalisieren lassen irgendwie, ne? In dem Spiel, also ja, gerade in der Phase.
Dann aber irgendwie haben sie es, finde ich, alle. Also selbst Udoka, der soll ruhig immer grumpy sein. Es war auch wieder mal ein softes Technical, aber so ist das halt.
Ja, aber manchmal. da habe ich mich bei Udoka gefragt, ob er das, weil ich habe ja nicht gesehen, ich habe auch nicht wirklich gesehen, ob sich seine Lippen bewegt haben, ob er einfach nur der erste Coach ist, der einen Tag für einen bösen Blick bekommen, weil der Blick war schon extrem böse.
Der Blick ist böse,
ja. Und dann dachte ich mir, der hat einfach den Schiedsrichter angeschaut und hat sich immer gedacht, ja, okay, nee. Keine Ahnung, was du denkst, aber es ist nicht jugendfrei, was du denkst, deshalb so, ja, genau. Weiß ich nicht, war so ein bisschen.
Ich halte es für möglich. Ja. Aber also es kann sein, dass er auch einfach nur den das so ein bisschen für sein Team machen wollte, um das Team so ein bisschen aufzuwecken. Aber ja, ich hatte eher das Gefühl, dass alle zu sehr damit beschäftigt waren, wie gemein gerade alles ist. Und also wir hatten das ja nach Spiel 2 schon mal, da habe ich mich über die Referees aufgeregt, weil es, finde ich, ziemlich viel in eine Richtung ging. In diesem Spiel konnten sich alle Beteiligten über die Referees aufregen, weil das einfach nur ein schwachsinnig gepfiffenes Basketballspiel war. Und also, aber nicht, also, ich meine, ich habe jetzt keine Liste gemacht. Es war jetzt, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, es ist unfair für ein Team oder so, sondern es war auf beiden Seiten einfach keine Linie zu erkennen und teilweise ausgemachter Schwachsinn, was da gepfiffen wurde. Also, teilweise was Moving Screens angeht, so Looney hat ja in 3 Minuten 3 Fouls gehabt bei teilweise Aktionen, wo du denkst, okay, das ist jetzt normalerweise aber gar nichts. Dann der Flop von Poole. Bei Jaylen Brown wurden, glaube ich, 2 oder 3 Schrittfehler nicht abgepfiffen. Und also irgendwie war es einfach alles komplett verwirrend.
Dieses Offensiv-Foul von Smart, also was als Defensiv-Foul Smart gepfiffen wurde, aber bei dem er eigentlich echt halt
Position hat. Stimmt, wo er alles eigentlich so macht, wie man es machen sollte.
Ja, klar. Ich meine, und natürlich, wenn es nicht läuft, dann lässt du dich halt eher davon beeindrucken, als wenn es läuft. Und vielleicht ist es aber auch halt so ein bisschen so, dann so diese Cleverness, die Erfahrung dann vielleicht mit sich bringt, dass du dich, ich meine, mal abgesehen von Draymond Green jetzt, aber also der nicht selten den ganz kühlen Kopf bewahrt, aber dass die Warriors dann doch eher halt irgendwie so ein bisschen weiterspielen. Und sich natürlich trotzdem, ich meine, Curry, du hast ja auch gesagt, also wenn er zum Ring geht, kann er auch den einen oder anderen Foulpfiff bekommen oder einen oder anderen Foulpfiff mehr bekommen. Und er sagt das dann schon mal, aber gefühlt lässt er sich halt weniger irgendwie davon rausbringen. Oder Wer weiß, wie es innerlich in ihm kocht, aber.
Ja, also das finde ich ja bei ihm tatsächlich auch ganz sympathisch, dass das irgendwie im Lauf seiner Karriere noch nie so das große Ding war, dass er da jetzt zu viel mit beschäftigt war. Also, und dass er auch nicht so der klassische Flopper oder ein Fädler normalerweise ist, dann ist ja, also gerade bei seiner Größe, aber auch grundsätzlich bei Scoring Guards doch durchaus schon andere Beispiele. Und ich meine, er hat natürlich auch seine Szenen, wo er Kontakt verkauft, das ist ja auch sein Job teilweise, aber also, bei ihm war das jetzt noch nie so, dass er da irgendwie über die Stränge schlägt oder sich dann halt zu sehr damit beschäftigt, sondern halt mehr mit sich selbst beschäftigt. Und da denke ich mir schon auch manchmal, dass das würde den Celtics teilweise auch ganz, ganz gut tun. Also ich finde, man sieht zwar von Tatum gerade nicht mehr ganz so viel, wie man es auch schon in vorigen Serien gesehen hat, dieses ich gehe zum Korb, ich habe keinen Call bekommen, ich bleib stehen, reg mich auf der Gegenseite hat mein Team eine Unterzahlsituation. Das ist nicht mehr ganz so viel, aber du siehst schon auch, dass es halt immer wieder diese Diskussionen gibt und also das Ding ist, es bringt einem ja einfach überhaupt nichts.
Nee, natürlich eben, also in den seltensten Fällen hat ein Schiedsrichter dann in dem Moment gesagt, ah fuck, stimmt, hast recht, lass mal von vorne anfangen.
Rückgängig.
Ja, rückgängig, genau. Ich meine, klar, es kann natürlich sein, dass so, wenn eine Serie fortschreitet, aber im Normalfall weiß ich auch nicht. Es ist anders irgendwie besser. Jetzt vielleicht nochmal ganz kurz, weil er einfach ein gutes Spiel gemacht hat, Andrew Wiggins.
Ich wundere mich, so wenig Wiggins-Talk von dir.
Ja, ich bin damit eingestiegen und ich dachte, jetzt, weil wir gegen Ende kommen, können wir jetzt it's a circle, it's a circle.
Ja.
Ja. Die Art und Weise, wie er attackiert, also es war ja quasi, ich meine, er hat ja 0 von 6 von draußen getroffen, aber innerhalb der Dreilinie fast alles. Also ich glaube, 3 oder 4 daneben gesetzt und hat halt eigentlich so das gespielt, was man sich so ein bisschen erwartet hat immer von ihm. Also wenn er das passende Matchup hatte, ist er zum Korb gegangen, hat dann aber auch irgendwelche Runner drin, also kurz vor Schluss hat er irgendwie einen gegenüber Horford gehabt und denselben dann kurz danach nochmal, ich weiß nicht, gegen wen es war, oder die gleiche Art. Hat Turnaround-Jumper getroffen, hat, gut, ich meine, dieser eine Dunk kurz vor Schluss war natürlich auch nicht so übel, und gleichzeitig aber halt irgendwie noch den den besten Spieler theoretisch oder halt auch über eine Phase wirklich den besten Spieler des Gegners halt saumäßig gut verteidigt, also im vierten Viertel. Und das ist halt.
Theoretisch, also, Jason Tatum ist immer der beste Spieler des Celtics.
Genau, der beste Spieler. Und das war, also eigentlich war ich so allround-mäßig schon eine sehr, sehr beeindruckende Leistung, die er da irgendwie, die er gebracht hat.
In dem Fall. Spiel auch. Vor 7 Jahren hätte das auf jeden Fall zum Finals MVP gereicht. Also das war schon.
Dieses eine Spiel.
Ja. Also das war schon echt ziemlich beeindruckend. Und vor allem hatte man auch einfach bei all seinen Jumpern das Gefühl, der geht rein. Und die meisten sind dann ja auch reingegangen. Also es war irgendwie eine sehr, sehr klares Spiel von ihm. Wenig Nachdenken, viel einfach direktes Attackieren, schnelle Entscheidungen und so. Und ja, die Defense war super, die Offense in diesem Spiel auch. Ist halt schon gut. Grundsätzlich hat Andrew Wiggins den besten Job der Welt. Ist mir in den Sinn gekommen.
Du meinst, weil er kann sich eigentlich im Endeffekt frei ausleben, muss aber eigentlich nicht so viel machen und wenn es gut läuft, steht er quasi vorne dran und er hat so, aber nicht den ganz großen Druck? Oder?
So ein bisschen. Also ich meine, er hat ja schon viel zu tun. Ne? Er ist ja immer mittlerweile derjenige, der den besten Wing des Gegners verteidigen muss. Das ist ja schon, ein harter Job. Ne? Also insofern, aber grundsätzlich,
ich habe auch nie Offense gedacht gehabt, übrigens.
Ist auch angebracht. Aber er ist ein Max-Player, aber die Erwartungen an ihn sind halt nicht die an einen Max-Player, sondern die Erwartungen sind die an einen sehr guten Rollenspieler. Und das ist er halt mittlerweile. Und wenn er dreimal im Spiel zum Korb geht und abschließt, dann sagen die Announcer immer, oh, so aggressiv haben wir Andrew Wiggins noch nie gesehen. Sind immer alle positiv überrascht irgendwie, obwohl das ja einfach sein Job ist. Und wenn er abtaucht, dann wird eigentlich einfach nicht so viel über ihn geredet, weil er hat nicht die Erwartungen, es gibt nicht die Erwartungen an ihn wie halt an den klassischen Star. Und er kann dann aber auch einfach mal sein Matchup gewinnen und dann sind alle einfach nur unfassbar begeistert von ihm. Irgendwie ist es halt einfach ein guter Gig, weil er in seinem Team es gibt halt alle Blitzableiter, die er braucht. Wenn es nicht läuft, dann kannst du dich auf Draymond konzentrieren, du kannst dich auf Clay konzentrieren, also auch mal auf Steph, auch wenn das mittlerweile nicht mehr so viel passiert.
Auf Poole.
Auf Poole, ja, super Blitzableiter, weil es zappelt komisch rum und was auch immer, aber Wiggins kann halt, also für ihn ist es halt einfach die perfekte Situation und er hat dabei einen Maximalvertrag, also eigentlich ist es einfach echt nice.
Du meinst also, eigentlich hat er seit seiner Karriere einfach alles dafür getan oder ist schon genau vorbereitet, jetzt an diesem Punkt zu sein. Weil dass sich ja jeder so freut, wenn es funktioniert, liegt ja daran, dass er quasi so an der Highschool und im College mehr oder weniger diese Erwartungen geschürt hat, sie dann nur unregelmäßig erfüllt hat, immer mal wieder, war ja schon so das Ding. Und jetzt halt an dem Punkt ist, an dem man sagt, okay, hey, cool, wenn das wollten wir doch immer. Und vielleicht gleichzeitig macht es aber halt auch in den Finals in einer Konstanz. Also natürlich, das Scoring ist jetzt nicht immer so. Und sicherlich ist er mittlerweile ein Rollenspieler. Haben wir ja auch damals schon gesagt. Also, keine Ahnung, aber das ist ja dieses Ding. Also die Timberwolves ist schwer, sich halt so einen Spieler dann gehen zu lassen, wenn du halt gewisses Potenzial hast.
Hey, wenn du D'Angelo Russell und einen zukünftigen Lottery-Pick abgeben kannst, dann musst du es machen.
Bekommen kannst. Nein, Quatsch. Wenn
du D'Angelo Russell bekommen kannst und dafür noch einen zusätzlichen
Dann musst du es machen. Nein, aber der Vertrag, also dass er diesen Vertrag bekommen hat, klar, war irgendwie auch so ein bisschen das Versprechen und die Hoffnung mit dabei. Er löst jetzt halt irgendwie auf eine andere Art ein und ist damit vielleicht auch irgendwie ein bisschen überbezahlt auf eine Art, weil halt Max und halt nicht die tragende Offensivrolle, aber er spielt ja schon auch irgendwie eine tragende Defensivrolle. Also irgendwie, ich kann diesen leichten Sarkasmus in Andrew Wiggins Richtung verstehen, auch wenn du ja jetzt, ich meine, ich möchte dich nochmal daran erinnern, du bist ja eigentlich jetzt auch Landbesitzer auf Wiggins Island.
Ich bin auch Andrew Wiggins Sympathisant, so ist das nicht.
Also ich finde, wenn ich es umgekehrt betrachten will, nach allem oder nachdem wie seine Karriere bis jetzt verlaufen ist, dass er es jetzt schafft, bei so einem Playoff-Run, sicherlich mit vielleicht unter vereinfachten Vorzeichen teilweise in gewissen Punkten, aber so eine Konstanz irgendwie reinzubringen und auch eigentlich, ich meine, er hat ja auch die vorherigen Runden schon einen sehr, sehr guten Defensivjob gemacht und dann, er ist ein Spieler mittlerweile, finde ich schon, also er hat den Warriors, keine Ahnung, wie es jetzt in einem anderen Team wäre, ich habe mir auch schon überlegt, wie wäre es denn, wenn die Bulls Andrew Wiggins holen würden, dann habe ich mir gedacht, hat er halt jetzt nicht Steph an seiner Seite, gut, Lonzo und so.
Ich glaube, da würde der lange Zweier sehr schnell zurückkommen.
Da würde der lange Zweier relativ schnell zurückkommen. Nein, aber er gibt den Warriors sehr, sehr viel. Also, wie gesagt, macht Jason Tatum das Leben sehr, sehr schwer. Erlaubt ihn zu switchen. Er kann attackieren. Du kannst ihn nicht ganz frei stehen lassen. Er hat, wie du sagst, seine Wurfdiät irgendwie angepasst. Und damit, finde ich, darf man das alles schon echt sehr, sehr positiv hervorheben. Also wenn
auf jeden Fall.
Man lässt ja auch Spielern so ein bisschen so das Ding, so, ey, hat sich irgendwie neu erfunden im Laufe der Karriere und so. Er ist halt ein ehemaliger Nummer 1-Pick, Maple Jordan, und halt mit einem Maximalvertrag. Das ist natürlich so das Ding. Und er hat natürlich auch so dieses Phlegma, der das ihm anhaftet. So noch aus den Dingen. Aber eigentlich hat es mittlerweile auch irgendwie abgelegt. Also er hat es ja auf einer größeren Bühne mittlerweile gezeigt, dass es schon auch funktioniert. Ne?
Absolut. Allein die Rebounds schon wieder 13. Also
ja, eben.
Das ist auch so ein wichtiger Faktor dafür, dass diese kleinen Lineups funktionieren.
Also, ja.
Wie du sagst, er gibt ihnen, was sie brauchen, und glänzt absolut in dieser Rolle. Und also ich finde das auch absolut positiv hervorzuheben. Ein kleines bisschen mit Augenzwinkern muss erlaubt sein.
Natürlich.
Ich meine, er ist aber auch All-Star-Start.
Eben, vollkommen zu Recht. Und das hat er jetzt untermauert mit diesem, also weißt du, dafür sind auch All-Stars da, um halt mal, wenn der Co-Star mal, wenn bei dem der Dreier nicht so fallen will, um dann halt zu übernehmen.
Und auch keinen Dreier zu treffen.
Das
genau. Ist halt das Geile. Ne? So, ja, die beiden besten Warriors hatten in dem Spiel 0 von 15 Dreier anziehen. Ja. Und das Team 9 von 40 oder was auch immer das war. Und Boston's Offense ist zu schlecht, um es zu bestrafen. Aber naja, deswegen sind wir hier.
Deswegen sind wir hier. Und deshalb vielleicht jetzt noch die Frage, weil wir so langsam Richtung Ende kommen können. Wo siehst du denn Möglichkeiten für Boston? Weil zu Ende ist es ja noch nicht.
Zu Ende ist es nicht. Also grundsätzlich glaube ich, dass der defensive Ansatz, ich meine, hier und da kannst du immer noch was verändern, kannst immer noch versuchen, irgendwie noch ein bisschen physischer zu spielen und so. Und auch Wiggins darf man gerne mal versuchen, die rechte Hand zu nehmen, weil auch seine Drives gehen eigentlich immer über die Seite. Und da fühlt er sich am wohlsten. Das ist das, was die Warriors mit den Celtic Stars machen. Das könnten sie andersrum auch mal probieren. Ich glaube, das wäre nicht schlecht, so defensiv. Und sonst glaube ich aber, defensiv, wenn Robert Williams spielt, dann mache ich mir nicht zu viele Sorgen. Also wenn er sich einigermaßen fit fühlt, weil man dann einfach so dieses, da kann man den Warriors zumindest den Ring ganz gut nehmen. Ohne müssten sie es halt schaffen, also wie sie vor allem tatsächlich, und hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber wie sie Horford ein bisschen besser beschützen können, weil irgendwie, oder beziehungsweise ihn besser nutzen können, weil momentan wirkt er für mich von den Bigs eigentlich mit am meisten, so teilweise als wäre er so ein bisschen verloren. Und das Wichtigste ist aber, sind halt offensive Geschichten. Und da, also es fängt an, damit auf den Ball aufzupassen. Es ist wieder dieses, okay, lass mal versuchen, Leute ein bisschen mehr in Bewegung zu bekommen. Es wäre enorm wichtig, und ich meine, wenn es irgendwo passiert, dann in Boston, dass man Leuten wie Pritchard, vielleicht auch Grant Williams irgendwie wieder ein paar mehr Würfe verschaffen kann, damit deren Selbstvertrauen irgendwie auch so ein bisschen zurückkehrt, weil grundsätzlich ist halt das Spacing der Celtics über die letzten Spiele einfach richtig schlecht. Und das sind Leute, die das theoretisch zumindest ein bisschen wieder verbessern können und dann, Spiele zu Ende spielen. Also vernünftig auf den Ball aufpassen, nicht 10 Minuten vor Schluss anfangen, so jetzt spielen wir die Uhr herunter, machen das Spiel langsam und gehen 1-gegen-1, sich halt nicht zu sehr, also Matchup-Hunting ist ja okay, das ist ja auch einfach ein wichtiger Teil ihrer Offense, aber man muss halt gucken, dass es dann nicht nur das ist und hier, jetzt habe ich dich am Ende, jetzt habe ich noch 8 Sekunden Dribbel auf der Stelle und guck mal, was passiert, sondern es muss halt alles irgendwie dann auch immer so einem gewissen Plan folgen. Und ich finde, im dritten Viertel sah der Mix ja offensiv auch super aus. Also du hast Drive and Kick gesehen, du hast natürlich auch gutes Shotmaking gesehen, das gehört auch dazu, aber du hast halt, also das war halt so ein bisschen eine variablere Attacke sozusagen. Das war jetzt nicht nur, dass ein Spieler die ganze Zeit alles gemacht hat, sondern es gab halt mehr Drive and Kick-Optionen. Da müssen sie irgendwie hin und versuchen, das halt mal nicht über 36 Minuten oder so zu machen, sondern halt über ein ganzes Spiel. Und dann hat man auch durchaus die Möglichkeit, noch ein 7. Spiel zu erzwingen. Aber sie müssen halt diese Fehler abstellen und gleichzeitig, also ja, ich glaube, gegen die Warriors musst du eigentlich das Possession-Game gewinnen oder zumindest eng gestalten. Du kannst nicht dreimal so viele Ballverluste haben wie sie und dann dazu auch noch, zwar nicht mega viele, aber schon auch noch ein paar Offensiv-Rebounds erlauben und so. Das muss halt einfach, so diese Fehler muss man halt einfach vermeiden.
Ich finde es so geil, wie oft sich ein Momentum in so Serien dreht. Also, weil ich gerade nur gedacht hast, du gesagt hast, das Spacing des Celtics ist nicht gut. Ich glaube, nach Spiel 1 oder Spiel 3 haben wir darüber gesprochen, wie gut es aussieht, wie sie einzelne Zonen besetzen, wie sie auch immer dafür sorgen, dass der nächste Schütze ein Pass nur entfernt ist und wie das halt irgendwie alles funktioniert. Und jetzt sprechen wir halt zwei Spiele später, sprechen wir drüber, funktioniert gar nicht. Derek White hat irgendwie gerade nicht das Vertrauen in seinen Wurf, hat es vorläufig verloren quasi, in Anführungszeichen. Und keine Ahnung, wir wissen halt nicht, was jetzt in Spiel 6 ist. Naturgemäß wissen wir es nicht. Aber es ist schon krass, einfach so, wieder Paradebeispiel, niemals überreagieren, weil es kann ganz schnell wieder in eine andere Richtung gehen und es gibt halt auch einfach irgendwie diese Wendung. Wie gesagt, bei den besten Warriors 0 von 15 von draußen und am Ende gewinnt trotzdem Golden State. Ist halt, ja, ich bin sehr gespannt. Aber wie du sagst, ich meine, im Endeffekt, man hat ja schon gesehen, also Boston hat ja Dinge, die funktionieren. Und auch wenn Golden State vielleicht manche jetzt irgendwie auch dank Clay irgendwie so ein bisschen besser verteidigt, hat es auch in dem Spiel wieder funktioniert. Mitunter. Vielleicht kommt die Konstanz rein. Also es reicht ja wahrscheinlich, oder die Chancen, dass es reicht, stehen ja gar nicht schlecht, zum Beispiel, wenn Tatum mal ein Spiel wirklich durchzieht und hat auch mal, und Tatum ist ja auch jedes Mal für ein 40-Punkte-Spiel gut. Oder Brown. Oder, keine Ahnung, Marcus Smart trifft auf einmal 6-3er oder sowas. Also weißt du, das ist ja, oder wie damals Grant Williams im Spiel 7 gegen Milwaukee. Ja.
Horford hat vielleicht auch nochmal wieder ein besseres Spiel in sich, ne?
Ja.
Also es ist schon möglich, aber.
Genau.
Momentan fühlt es sich halt einfach schon ein bisschen so an, als hätte man eigentlich zwei ziemlich gute Gelegenheiten liegen gelassen, um die Kontrolle über die Serie zu übernehmen und jetzt dann noch zwei Spiele gegen die Warriors gewinnen, zumal Spiel 7 davon in der Bay Area, ist halt eine ziemlich große Aufgabe. Es ist nicht unmöglich und die Celtics haben ja das in diesen Playoffs schon oft gezeigt, dass sie am liebsten den kompliziertesten Weg gehen, weil es alles andere langweilig ist, aber irgendwann sind halt... Also, sind die Chancen aufgebraucht. Deswegen bin jetzt mal sehr gespannt. Aber wir werden sehen. Wir sprechen dann am Freitag drüber.
Genau, wir sprechen Freitag. Und solltest du nichts mehr sagen wollen, können wir hier unsere Gespräche auch dann mit Blick auf Freitag beenden.
Ich glaube...
Oder hast du noch einen?
Ich glaube, das war's.
Glaubst du, das war's? Gut, bei mir war es auf jeden Fall. Und es war mir natürlich wie immer eine Ehre. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr öfter zuhören wollt und uns noch nicht abonniert habt, weil ihr öfter zuhören wollt, macht das sehr gerne. Apple Podcast natürlich, hinterlasst uns da auch gerne Rezensionen. Spotify, Google, Amazon Music, Deezer, also Google Podcast natürlich. Oh, heute funktioniert es aber nicht so reibungslos. Ihr wisst, was ich meine. Folgt uns auch gerne bei Instagram und Twitter und schaut mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Freitag hören wir uns wieder auf den normalen Kanal. Jetzt so Richtung, vielleicht haben wir einen neuen Champion am Freitag. Vielleicht auch nicht, vielleicht freuen wir uns Freitag auf ein Spiel 7. Wir wissen es nicht und das macht es umso schöner. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt weiter in die Finals und bis Freitag hoffentlich. Reingehauen.